Herzlich willkommen beim Podcast Plötzlich Sternenmama. Mehr Wissen, weniger Ohnmacht, offener reden und weniger Alleinsein. Dein Podcast rund um das Thema kleine und stille Geburt in unserer Gesellschaft, aber auch mit Tee und Yogamatte. Mein Name ist Daniela Mund und ich spreche in diesem Podcast aus meiner Perspektive als Yogalehrerin für Schwangerschaft und Rückbildung. Ja, liebe Christine, ich freue mich, dass ich dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen darf und sag erstmal ganz herzlich Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo, ja, danke, dass ich zu Gast sein darf mit diesem doch besonderen Thema. Normal geht's eher ums Reisen, um schöne Dinge, um Minimalismus und heute mal um Fehlgeburt.
Genau, du sagst es, es geht ums Thema Fehlgeburt, um deine eigene Erfahrung. Und du hattest Anfang 2022 eine Fehlgeburt in der 10. Schwangerschaftswoche. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also sowohl, wie du das für dich privat erlebt hast. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie das beruflich für dich war, da du ja mit deinem Blog und YouTube-Kanal und vor allem auch deinem Instagram-Kanal Lilly's Diary auch sehr in der Öffentlichkeit präsent bist und die Erfahrung ja auch öffentlich geteilt und vor allem auch, wie ich finde, immer wieder auch mal thematisiert hast, wie es dir damit gegangen ist, in welchen Lebensbereichen du da auch Herausforderungen hattest oder Berührungspunkte. Ja, und dann würde ich vorschlagen, dass wir mit dir, also du als Privatperson, dass wir damit beginnen. Also ich habe es schon vorweggenommen, du hast im ersten Trimester eine kleine Geburt erlebt, aber erzähl doch gerne mal mit deinen eigenen Worten und Erinnerungen von deiner Erfahrung.
Ja, also wir haben schon eine Tochter, die Alma, die ist jetzt 4 Jahre und ehrlich gesagt bis so zum zweiten Lebensjahr hätte ich mir gar nicht vorstellen können, noch ein Kind haben zu wollen, weil es ist schon anstrengend gewesen. Also ich glaube, Alma ist auch sehr energiereich und bis zum zweiten Lebensjahr hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, weil ich halt auch so froh war, wieder so doch viel von meinem alten Leben zurückzuhaben, wieder viel reisen, voll arbeiten eigentlich und Freunde treffen. Aber irgendwie dann so, ja, ab dem zweiten Lebensjahr von Alma hatte ich wirklich wieder so einen Kinderwunsch und dann haben wir es auch so 6 Monate probiert und dann bin ich im November schwanger geworden und war aber irgendwie schon alles so anders und so komisch. Aber man sagt ja irgendwie, jede Schwangerschaft ist ja auch anders. Aber das war so irgendwie, ich wusste nicht, ich hatte so eigentlich überhaupt keine Symptome. Ich war eigentlich wirklich nur schlecht, leicht depressiv drauf. Ich bin dann über Weihnachten nach Deutschland geflogen und bin da auch zum ersten Mal zum Frauenarzt gegangen und der hat auch schon irgendwie das Datum so 1-2 Wochen zurückgerechnet und da hat man auch nur so eine Fruchthöhle gesehen und ich hatte es bis dahin eigentlich auch noch niemandem von der Familie oder so erzählt, weil das alles irgendwie noch so irgendwie, ich glaube, ich hatte schon so ein bisschen im Gefühl, dass dann Anfang Januar ich Blutungen bekommen habe und dann ja hier in Portugal erst ins Krankenhaus gegangen bin, was leider gar nichts gebracht hat und dann hier einen deutschen Gynäkologen gefunden habe und der dann eigentlich bestätigt hat, dass es ein Windei war. Also ich dachte, dass das Wochenende vorher eigentlich schon, dass es schon alles irgendwie, dass der Abgang schon da war, weil ich so viel Blut verloren habe. Aber genau, der Frauenarzt hat dann gemeint, es ist halt noch sehr viel, also es Plazenta, alles ist nicht drin, aber ich habe keine Ausschaben gebraucht. Das ist dann alles noch natürlich rausgekommen. Und das war mir in der ganzen Geschichte, glaube ich, am wichtigsten, wenigstens das noch zu verhindern, sozusagen.
Und wurdest du trotzdem darüber aufgeklärt, dass du für dich schon wusstest, okay, Ausschabung möchte ich möglichst vermeiden? Oder war das so eine Intuition, weil du wusstest, es kann auch von alleine abgehen und weil sich die Blutungen auch schon angedeutet haben?
Ja, also ich wusste das, ich hatte, das hört sich jetzt blöd an, aber zum Glück auch schon Freundinnen, die Fehlgeburten hatten und darüber offen geredet haben und wo ich auch wirklich schon viele Infos wusste und diese Entscheidung gar nicht so überraschend war oder ich damit nicht so überfordert war. Ich hatte noch Zytotec, glaube ich, genommen, um das nochmal, um wirklich so alles rauszuholen. Und dann hat das aber echt alles ganz gut geklappt ohne Narkose. Ja. Und ja, irgendwie war mir das schon wichtig, auch wenn es, glaube ich, wirklich eine kleine Geburt ist von den Schmerzen und der Intensität, war es mir irgendwie trotzdem wichtig, dass, oder ja, es war halt schön, also es wäre auch eine Ausschabung okay gewesen, aber in dem Moment war ich einfach glücklich, dass es nicht hätte sein müssen.
Und ja, hast du die kleine Geburt dann ganz alleine zu Hause erlebt oder war dein Partner bei dir oder vielleicht sogar eine Hebamme? Wie war das für dich? Also es ist ja für viele Frauen dann doch überraschend, was da auch so an Schmerzen dabei ist, an Blutmengen. Also das ist ja schon eine kleine Geburt.
Ja, also ich war ja zu der Zeit in Portugal. Wir haben noch nicht in unserem eigenen Haus gewohnt, sondern in der Ferienwohnung. Und da weiß ich noch, dieses Schlafzimmer hatte halt kein Fenster und ich lag wirklich so gefühlt 5 Tage in einem dunklen Raum. Und dann gab es halt 1-2 Tage, wo die Blutung wirklich extrem stark und schlimm wurden. Und ja, klar, mein Freund war da, Alma war auch irgendwie da und hat halt auch mitbekommen, dass die Mama Bauchweh hat. Und es gab halt, also es hat alles so ein bisschen vor sich hingeblutet und dann gab es diesen einen wirklich krassen Moment, das war auch noch bevor ich beim Frauenarzt war, wo mein Partner, glaube ich, auch noch dachte, ja, es könnte auch normal sein, ist also eigentlich Blutung kann zu 50% normal sein oder irgendwie ein Anzeichen für eine Fehlgeburt. Und das war halt so ein Wochenende, wir waren bei der Klinik vorher, die uns nichts sagen konnte, wir haben gewartet, bis wir montags zum Frauenarzt gehen konnten und das war alles so ein bisschen in der Schwebe und da lag ich auf im Sofa und die Alma, meine Tochter, sah so ein bisschen auf meinem Bauch drauf und dann kam halt wirklich so ein Schwall Blut, der alles durchdrängt hat, wo mein Freund sich, glaube ich, auch mega Sorgen gemacht hat, weil ich so die ganze Wohnung entlang auf dem Weg zur Toilette geblutet habe und die Alma natürlich auch so, oh Gott, irgendwie, was hat sie getan? Und das war wirklich eine Challenge, so einerseits alle um sich rum zu haben, aber irgendwie war es auch schön, kann man ja irgendwie auch gemeinsam sich schön gestalten. Und ja, aber das war dann, glaube ich, auch so der Punkt, wo mein Freund dann auch verstanden hat, dass das wohl wirklich ein Abgang ist und wo er sich auch keine Hoffnung mehr gemacht hat. Und dann war es eigentlich wirklich so, warten, bis halt endlich Montag ist und dir jemand so eine Gewissheit geben kann.
Ja, wie seid ihr denn auch in der Partnerschaft damit umgegangen? Also ich erlebe es halt in meiner Arbeit halt auch, dass die Frauen halt auch berichten, dass sie ja zum Beispiel dann zu Freunden oder zur Familie gehen und auch bekannt gegeben haben, dass die Schwangerschaft leider nicht gehalten hat und das oftmals erleben, dass nur, also in Anführungsstrichen nur, die Frau gefragt wird, wie es ihr geht, was auf der einen Seite sicherlich umsichtig gemeint ist, ne, auch auf das Körperliche bezogen, aber so auf das Emotionale bezogen haben die Männer, also die Väter, ja auch eine Rolle und haben auch ihr Kind verloren, auch wenn die Frau natürlich das in einem ganz anderen Ausmaß erlebt, ne, das ganze Körperliche ist natürlich etwas, ja, das hat natürlich auch eine große Dimension und einen großen Anteil zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Aber das Emotionale, das finde ich, darf man den Vätern schon zugestehen und anerkennen und weil sie meistens sich zumindest ja auch dann wirklich Sorgen noch machen um ihre Partnerin, wie sie ihr zur Seite stehen können oder wenn schon Kinder da sind, wie in eurem Fall, die gibt's ja auch dann zu umsorgen, ne? Und vielleicht auch zu erklären, je nach Alter. Wie war das bei euch? Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, also mein Partner hat sich auf jeden Fall sehr viele Sorgen gemacht, weil ich auch so viel Blut verloren hatte. Und ich kannte es auch von einer Freundin, dass sie während des natürlichen Abgangs so viel Blut verloren hatte, dass sie ins Krankenhaus musste und sogar eine Bluttransfusion bekommen hat. Also sowas schwebt natürlich auch im Hintergrund. Und da war halt auch immer so die Frage, ist das jetzt noch okay oder ist es nicht okay? Oder sollen wir jetzt doch fahren oder nicht fahren? Aber wir haben so schlechte Erfahrungen gemacht. Wir wollen eigentlich gar nicht mehr dahin fahren. Also es war immer so ein Abwiegen hin und her. Aber genau das, was du auch gesagt hast, von all meinen Freundinnen, die auch meinen Partner kennen, hat eine gefragt, wie es ihm geht. Und das ist schon irgendwie... Ja, es ist schon traurig, dass die so total vergessen werden in dieser ganzen Situation. Dass die eigentlich nur funktionieren müssen und da sein müssen, am besten noch die Kinder, die vielleicht schon da sind, versorgen und da wenig Aufmerksamkeit bekommen.
Und wie ging es euch als Paar? Also hattest du das Gefühl, dass du mehr trauerst oder anders trauerst als dein Partner?
Ja, wir trauern schon immer anders. Ziemlich
ja, also ich weiß oh, ja. natürlich, ne, durch deine Arbeit, die du auch machst und ich dir auch schon eine Weile bei Instagram folge, dass du ja da auch, würde ich sagen, eine sehr offene und reflektierte Person bist. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass ihr da sensible Antennen für habt, wenn ihr unterschiedlich mit Themen umgeht. Aber ich finde, so Trauer ist immer noch mal ein ganz besonderes Thema. Wie habt ihr das für euch erlebt?
Ja, also ich kann jetzt gar nicht so genau für meinen Partner antworten, wie der das macht, das so mit sich aus irgendwie. Und meine Trauer, die hat sich so eigentlich theoretisch noch so ein paar Tage hingezogen und dann habe ich eigentlich für mich festgestellt, dass es nur die Traurigkeit ist, weil meine Erwartungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Mhm. Und dann ist halt unser Hund gestorben und das war für mich einfach nochmal 100-mal schlimmer und hat diese andere Trauer so total überdeckt. Und dann hatte ich so viel mit Trauer zu tun, dass, glaube ich, jetzt auch manchmal diese Fehlgeburtstrauer jetzt noch so über ein Jahr später erst wieder hochkommt, weil die wurde über alles so überschattet durch den Verlust des Hundes, dass ich mit dem überhaupt nicht gearbeitet habe. Die war dann erstmal so weg und ja, dass dieses ganze Jahr, ich glaube, ich seit diese zwei Ereignissen war einfach total viel überhaupt das erste Mal in meinem Leben mit Trauer zu tun hatte und ja, da einen Umgang mit gefunden habe oder die so, ja, die jetzt so an meiner Seite habe und da, ja, da habe ich auf jeden Fall auch einen anderen Umgang als mein Freund. Der ist schon mal traurig, aber dann sagt er, so, jetzt geht's weiter. Ja, aber ich bin da zu emotional. Also das, ja, ich hatte, glaube ich, auch zu meinem Hund eine andere Beziehung. Und auch zu dem Kind, das in einem ist, hat man halt einfach eine andere Beziehung. Ich glaube, da fällt es manchmal schwieriger, doch so einen Cut. So, jetzt geht's weiter.
Wie lang war denn dein Hund an deiner Seite auch?
7, 8 Jahre, ja.
Ja, das auch. Nee, weil wir hatten das letztens in einer Weiterbildung, ne, wo es um das Thema Trauer ging, auch das Thema Trauer um Tiere, weil das manchmal auch so auf Unverständnis trifft und ich würde da gerade gerne ein bisschen für sensibilisieren, wer jetzt vielleicht gerade zuhört und vielleicht gerade sich, wenn ich das jetzt ausspreche, bei dem Gedanken erwischt, wie konnte die Trauer um den Hund, die Trauer um das Kind überschatten?
Genau.
Aber das halt, also jetzt will ich dir ja keine Worte in den Mund legen, aber so in Relation zu setzen, dass er so viele Jahre an deiner Seite war, hat ihr, sofern ich das jetzt nachvollziehen kann, über deine Kanäle auch sehr viel miteinander erlebt habt. Er, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Ruhepol für dich war. Und die Schwangerschaft, wie du selber schon gesagt hattest, du von Anfang an ja auch so ein vages Gefühl hattest, ne? Und vielleicht auch noch gar nicht so richtig angekommen warst in der Schwangerschaft, so emotional. Also ist es okay, wenn ich das so beschreibe oder passt
das total, total. Also ich hatte schon immer das Gefühl, da ist was anderes, da stimmt was nicht. Und das Verrückte ist, ich habe ein Buch gelesen, wo eine Frau eine Fehlgeburt hatte, was dann 4 Wochen später genauso passiert ist. Also es war wirklich verrückt. Das war aber irgendwie auch schon so ein Zeichen. Und das ist auch was, was ich glaube, ich das Einzige schwierig war, wenn man sowas in der Öffentlichkeit alles teilt, dass viele ein Unverständnis haben, dass die Trauer um einen Köter größer ist als die Fehlgeburt von irgendwas, was in dir war, zu dem du noch gar keine emotionale Bindung hattest, mehr oder weniger. Und das ist was, was, glaube ich, sehr oft auf Unverständnis führt. Erstmal die Trauer um ein Tier und dann noch mehr als bei einer Fehlgeburt on top. Ja.
Ja, deswegen wollte ich es so ein bisschen in Relation setzen, dass man einfach ein Verständnis dafür hat, ja, was das einfach in deinem Leben für eine Rolle gespielt hat,
ja,
auch an Intensität, also die Zeit, die du mit ihm halt auch hattest, ne?
Mhm.
Ja. Und du hast eben was gesagt, Christine, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das finde ich etwas ganz Wichtiges, was auch eine Rolle spielt, wenn man ja eine Fehl- oder eine Totgeburt erlebt. Du hast gesagt, es war so die Traurigkeit präsent, und dass du das für dich auch quasi rausgearbeitet hast, dass die Traurigkeit daher kam, dass sich deine Erwartung nicht erfüllt hat. Also du hast ja ein YouTube-Video dazu veröffentlicht, das habe ich mir natürlich angeschaut, und ich finde, du hast das da auch so ganz schön erklärt und wiedergegeben, was dir so geholfen hat, zu akzeptieren, was passiert ist, und auch da dann einen Umgang mitzufinden. Da hast du dich, glaube ich, so in kleinen Steps herangearbeitet. Ist das richtig?
Genau, ja, also es war auf jeden Fall ein langer Prozess, und ich glaube, am Anfang war es überhaupt wichtig, diese Trauer einfach auch zuzulassen und zu sagen, ich bin jetzt traurig und ich muss jetzt nicht irgendwie gleich wieder funktionieren, und dass ich mir überhaupt mal die Zeit eingestehe, auch verletzlich zu sein und das auch zu zeigen. Und dann war es auch, also ja, mit dieser Traurigkeit, da habe ich so viel versucht zu machen, sie loszuwerden. Ganz viele verschiedene Techniken und Wing Wave oder so, dieses Klopfen habe ich probiert. Ich habe eine Schematherapie gemacht. Ich habe dies und das gemacht, einfach um mit diesem Thema Traurigkeit umzugehen, weil ich so unbedingt loswerden wollte, bis ich dann wirklich einmal bei einer Therapeutin saß, die zu mir gesagt hat, ja, Frau Nieder, ich merke diese Traurigkeit, die wollen Sie nicht haben, oder? Die wollen Sie gleich wieder loswerden. Und ich so, ja, ich möchte, dass die verschwindet. Und dann hat sie mir aber so ein bisschen weisgemacht, dass die jetzt einfach da ist und dass man sich einfach so mit ihr anfreunden muss und dass es einfach immer wieder kommt, glaube ich. Ich glaube, bei einer Fehlgeburt ist es ja so klar, die Fehlgeburt ist da, und wenn man Glück hat, wird man dann schnell wieder schwanger und es legt sich alles so ein bisschen drüber. Aber wenn man kein Glück hat und nicht gleich wieder schwanger wird, dann wandelt sich ja die Trauer um, und da trauert man eigentlich jeden Zyklus um ein Kind, das man wieder nicht bekommen hat, obwohl man es so gewünscht hat. Also ich glaube, mit einem Kind, das man bekommt, kann man so eine Fehlgeburt auch vielleicht ein bisschen einfacher abschließen, aber so die Traurigkeit über das, was passiert ist, ich glaube, die bleibt einfach da. Und was mir total geholfen hat, ist einfach dieses Gefühl zuzulassen, das Gefühl auch mal rauszulassen. Ich habe eine Tochter, die macht mir super vor, wie man Gefühle rauslässt, auch die Trauer. Da kann man sich wirklich voll viel abgucken. Und was mir auf jeden Fall immer auch hilft, ist aufschreiben, also ganz viel schreiben. Und ich hatte das Glück, dass ich in dieser Phase, also im Januar war die Fehlgeburt, im April habe ich angefangen, mein neues Buch zu schreiben. Weniger ist mehr, da geht es ja auch so ums Auswandern nach Portugal, aber es geht auch ums Abschied nehmen, also auch nicht nur Abschied von Deutschland, sondern Abschied nehmen von einem Kind, das man nicht zur Welt gebracht hat, von einem Hund, den man verloren hat, und mir die Zeit zu nehmen und 2 Wochen, also ein Kapitel geht auch über die Fehlgeburt, Zeit zu nehmen, darüber zu schreiben und da so richtig reinzugehen und reinzufühlen, das hat mir halt total geholfen. Und ja, im Grunde habe ich halt gemerkt, okay, bei der Fehlgeburt ist es vor allem so, ich war jetzt traurig, dass ich jetzt im August 2022 keinen Kinderwagen schiebe. Also diese ganzen Erwartungen, dass die sich nicht erfüllt haben, die ich hatte. Und dann habe ich halt einfach das Leben neu gestaltet und dann war es irgendwie auch okay. Und was ich, glaube ich, also wirklich nie gemacht habe, mir irgendwelche Vorwürfe, dass ich was falsch gemacht habe, aber machen leider, und das finde ich so schade, dass sich viele Frauen immer noch Vorwürfe machen, dass sie was falsch gemacht haben, wenn sie eine Fehlgeburt haben.
Ja, das rührt, glaube ich, oft daher, dass es auf die Frage, warum ist es passiert, so oft leider keine Antwort gibt, ne? Also ich sag mal, wenn man das positiv sehen möchte, hat es was Gutes, weil dann gibt es keine Diagnosen bei der Frau oder bei dem Mann, ne? Aber dadurch bleibt dieses quälende Warum, ne? Bei manchen gibt es ja dann auch medizinische Diagnosen, ne? Dass bei den Eltern irgendwie weiß ich nicht, vererbungsmäßig irgendwas vorliegt, was eine Fehlgeburt vielleicht begünstigen kann. Da hat man dann ja vielleicht eine Antwort. Ich glaube, das hilft halt dahingehend, dass das wie so ein Anker ist, an dem man sich festhalten kann, ne? Dass man eine Erklärung bekommt. Und ich glaube, für die meisten von uns ist es leichter, etwas zu akzeptieren, wenn man es versteht. Ja, das hat wie du vorhin ja auch gesagt hast, beim Arzt ist es halt wichtig, dass du es verstehst, auch von der Sprache her. Und ich glaube, das ist so etwas, was oft zu diesen Vorwürfen führt, weil es keine Alternative an Antworten gibt. Und es ist dann so schade, weil das machen oftmals, so erlebe ich das zumindest, die Frauen dann auch so mit sich aus und gegen sich. Und das ist einfach ungerecht und unfair, ja. Wenn sie so an sich zweifeln. Oder da gehen ja dann auch wieder Gefühle einher, Wut und was nicht noch. Und deswegen finde ich es ganz schön, wenn du sagst, das habe ich nie gemacht, dass du dir nie Vorwürfe gemacht hast, weil es passiert leider und es passiert leider auch nicht selten.
Genau. Ja, ich habe mir auch echt geholfen, viele so kleine Dokus über so Fehlgeburten anzugucken. Also ich weiß noch ich weiß nicht, ob du Quarks kennst. Das ist und die hatten gerade zu der Zeit super irgendwie beschrieben, irgendwie was zur Fehlgeburt, und es war so logisch, und da dachte ich, ja, so ist es halt irgendwie. Man kann das nicht kontrollieren. Es gibt Momente, wo man es einfach nur akzeptieren muss. Und ja, es ist leider das Natürlichste der Welt, dass Frauen auch Fehlgeburten haben.
Ja. Und wie hast du das erlebt, wie die Freunde, also eure Freunde mit euch umgegangen sind? Gibt es Situationen oder Worte, die du in Erinnerung hast, was euch gestützt hat und was vielleicht auch nicht geholfen hat?
Also ja, ich glaube, in der Situation kann man schon die Freunde schon in zwei Gruppen teilen, vor allem halt die Freundinnen und die schon mal eine Fehlgeburt hatten und die keine hatten, weil das kann man, glaube ich, leider erst begreifen, wenn man es erlebt hatte. Denn ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte vor ein paar Jahren auch noch den Gedanken, da war doch noch gar nichts da, warum ist die denn jetzt so traurig? Also weil man es halt, da hatte ich auch noch Alma nicht. Ich glaube, wenn man noch gar kein Kind hat und das einfach nicht so begreifen kann, dann ist es total schwierig. Und auch wenn man schon ein Kind hat und hat keine Fehlgeburt und hat das ganze Prozedere nicht mitgemacht, ist es, glaube ich, auch schwierig, richtige Worte zu finden oder da zu sein. Also das haben trotzdem viele Freundinnen auch bei mir geschafft. Aber diejenigen, die natürlich schon sowas erlebt haben, die haben mir total geholfen. Also sich darüber auszutauschen, darüber zu reden und sich da irgendwie auch wirklich so voll gut aufgehoben gefühlt zu haben. Und das war eigentlich total schön und toll. Und es gab auch eine Freundin, die sich halt so mit, also der hatte ich als einzige erzählt, dass ich schwanger bin, weil ich sie über Weihnachten besucht hatte. Und die konnte sich halt so, die konnte sich leider nicht so mit mir freuen, wie ich das erwartet hätte, weil die halt auch gerne vielleicht eine Familie und einen Freund und ein Kind hat. Und das war auch beim ersten Kind schon schwierig. Und der wusste ich nicht, wie ich das sagen soll, dass ich jetzt diese Fehlgeburt hatte, weil ich nicht wusste, wie, weißt du, wenn sich jemand nicht mit mir freuen kann, dann kann er vielleicht auch nicht mit mir traurig sein. Also da habe ich auch gemerkt, dass so plötzlich so Freundschaften total das Thema spielen und zu wem gehe ich und da wer kann mir helfen und wo steht da jetzt plötzlich was im Weg. Also es war auf jeden Fall super spannend auch, dass ich gemerkt habe, dass halt so Freundschaften in Portugal halt eher noch so kleine Pflänzchen sind, die mir jetzt nicht so viel Halt geben können wie Menschen in Deutschland, die ich schon jahrelang kenne. Und ja, genau, so habe ich das eigentlich wahrgenommen.
Ja. Was ich noch ganz schön fand, auch in dem Video, was du thematisiert hast, nicht die Erwartungen anderer zu erfüllen oder Rücksicht zu nehmen, ne, wenn man selbst drüber reden möchte. Also, dass man nicht so die Last der anderen tragen muss, dass das nicht so die eigene Aufgabe ist. Das, das habe ich ganz oft in den Gesprächen mit den Frauen, dass sie sagen, ja, jetzt waren wir wieder bei der Familie, aber ich habe jetzt das nicht angesprochen, weil ich wollte jetzt nicht, dass es den anderen dann nicht gut geht. Aber es hat auch keiner gefragt, wie es mir oder uns gerade jetzt geht oder überhaupt mal nach dem Kind zu fragen. Ne? Also da sind ja auch die eigenen Bedürfnisse manchmal variabel, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt die Schwangerschaft geendet hat. Aber man merkt halt schon, dass, was die Frauen so erzählen, es ist irgendwie immer schwierig, so für das soziale Umfeld ein Kind zu sehen, was halt de facto nicht greifbar ist. Ja, und das ist bei einem Verlust in der Frühschwangerschaft noch mehr der Fall, im Vergleich dazu, wenn wir über eine stille Geburt sprechen, ne, wo es dann auch offiziell einen Namen, eine Urkunde, eine Bestattung gibt. Also da gibt's mehr, es klingt jetzt blöd, aber es gibt mehr Visualisierung für das äußere Umfeld, damit das Umfeld dann auch anerkennt, ja, ihr habt ein Kind bekommen, ihr seid Eltern dieses Kindes geworden. Das Kind ist Teil eures Lebens oder auch vor allem Teil in eurem Herzen und Teil eurer Gefühle auch für das eigene Familienbild und das merke ich einfach so in den Gesprächen, dass das oft Thema ist, die Rücksichtnahme nach außen, weil Trauer in unserer Gesellschaft, also ich spreche jetzt mal für die deutsche Gesellschaft, weil ich hier zu Hause bin, ist einfach ein Thema, was, finde ich, bei uns nicht gut gelebt wird. Also gut im Sinne von die Person zu tragen, die Trauer erleben.
Total. Kann ich zu 100% unterschreiben. Also ja, man hat auch irgendwie nie gelernt, mit diesen Menschen umzugehen. Man sagt einfach, sprech sie nicht drauf an oder man versucht das Ganze zu vermeiden und das ist so, so, so schlimm.
Ja. Ja. Also kennst du auch, ne? Wahrscheinlich.
Ja, total. Also ich glaube, in meiner Familie hat mich auch keiner drauf angesprochen. Also meine Eltern, mit denen habe ich drüber geredet, aber so, ja, ja. Das ist einfach so, ne? Ja, also man hat halt, man bekommt vielleicht so ein bisschen beigebracht, nee, jetzt komm, jetzt sprech's nicht an und mach die Person nicht traurig, aber man selbst denkt sich halt, ich werde überhaupt nicht gesehen mit dem ganzen Schmerz, den ich in mir trage und ich bin einfach jedem scheißegal, weil ich immer nur diese Fassade, alles ist gut, aufrechterhalten muss und das ist es halt, man soll immer funktionieren, es soll immer alles gut sein und man hat aber nie gelernt, wirklich auch irgendwie diese andere Seite zu beleuchten und das finde ich so schade und hoffe ich, dass, also ich wünsche mir, dass ich meinem Kind das mitgeben kann, auch diese Trauer zu leben und einen Umgang damit zu finden, weil ich glaube, dass sie dann auch später das besser handeln wird, wenn sie in der Situation ist. Also dieser Satz hat so ein bisschen mein Leben verändert. Das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann, ist immer das Gefühl. Und wenn wir lernen, mit denen umzugehen, dann kann uns eigentlich nichts Großartiges passieren. Und deswegen fände ich es so schön, wenn man eigentlich den Kindern beibringt, mit allen Gefühlen, die kommen, einen guten Umgang zu bekommen. Also Freude, genauso wie Trauer oder Wut oder Zorn.
Ja, also für einen selbst, ne, sich damit nicht zu verstecken, aber anderen dann auch beizustehen, wenn andere die Gefühle zeigen oder man merkt, okay, ich sollte vielleicht mal nachfragen, damit die Person sich traut, die Gefühle auch zu zeigen.
Und oft muss man gar nicht viel machen. Ich glaube, wenn man einfach so, möchtest du drüber reden oder einfach nur zuhören, man muss jetzt nicht die tollen Ratschläge geben. Manchmal fand ich sogar schwierig, wenn ich was erzählen will und dann kommt einer und sagt mir die ganze Zeit, bei mir war das aber so und bei mir war das so und bei mir war das so. Und manchmal möchte derjenige einfach nur reden und ein offenes Ohr haben.
Ja, genau. Absolut, ja. Hast du dir denn ich sage jetzt mal so, externe Hilfe gesucht? Also hast du Unterstützung angenommen von fachlicher Seite her?
Ja, also bei mir war das ja so ein Tsunami an Trauer, also mit der Fehlgeburt und dem Tod von Boris, aber das hat so viel miteinander zu tun gehabt. Ich habe dann auch immer gemerkt, wenn ich mal eine Periode hatte und habe wieder dieses Blut gesehen, das hat so viel Traurigkeit in mir ausgelöst, die einfach dann immer noch da war. Und ich habe mit vielen Menschen jetzt fachlich, also ich habe mir mal eine Schematherapie angeguckt, einfach um zu gucken, warum möchte ich diese Trauer immer so schnell loswerden, warum schaffe ich es dann nicht einfach mal drin zu sein. Da habe ich mir einfach mal eine Schematherapie, warum man eigentlich immer in so, also das war bei einer Psychologin und das ist auch viel, also Schematherapie wird eigentlich auch immer so mit dem inneren Kind gleichgesetzt. Also man arbeitet mit den inneren Kindern und ja, wo bin ich da und was macht das mit mir und warum habe ich so viel Angst vor so einem Abschied oder vom Tod und solche Sachen. Da habe ich ganz viel gemacht und das hat mir geholfen, es zu verstehen. Aber mittlerweile glaube ich, dass es gut ist zu verstehen und drüber reden ist auch gut, aber manchmal ist man, glaube ich, am Punkt, wo man noch mehr braucht, wo man es wirklich fühlen muss, wo einer da ist, der eines wieder mal ins Fühlen bekommt. Denn weil wenn man das halt wirklich fühlt und jedes Mal ganz intensiv fühlt und merkt, wow, ich kann es überstehen, dieses Gefühl, und danach geht es mir besser, dann findet man halt diesen Umgang damit. Und deswegen habe ich hier in Portugal treffe ich mit einer Frau, die macht auch, ich nenne es mal Körpertherapie, also ganz viel mit dem Körper, wirklich so dieses. Ja, manchmal gehe ich einfach zu ihr und dann weinen wir eine Stunde gemeinsam. Oder wir machen Breathwork, um das Gefühl noch mehr hochzuholen. Und das finde ich super hilfreich, weil ich so dadurch, dass ich halt auch eine Coaching-Ausbildung habe, ganz viel verstehe. Ich weiß, warum das so ist. Und ich weiß auch, wo das herkommt. Und ich kann das alles verstehen. Aber mir hat es halt geholfen, in das Fühlen zu kommen und durch das Fühlen es loszulassen. Und deswegen hole ich mir da eher so über die körperliche Art gerade Hilfe oder lerne einfach ganz viel. Das ist eher so eine Selbststudie.
Ja, aber ich glaube, ich finde sowas grundsätzlich immer, immer gut, auch vielleicht auszuprobieren, was kann mir jetzt helfen, was man vielleicht vorher noch nicht kannte. Bei mir ist es ja so, wenn ich die Frauen begleite, ist es immer eine Kombination aus Austausch miteinander, Trauerbegleitung und auch Yoga. Und für viele ist Yoga halt dann auch was Neues. Und ich finde das immer ganz toll, wenn Personen sich dann auch trauen, was Neues auszuprobieren, das anzunehmen, um für sich da wirklich auf ihrem Weg da oder um auf ihrem Weg ein Stück weiter zu kommen, ne? Und einfach zu schauen, ob andere neue Dinge mit dieser neuen Situation quasi dann auch eine bessere Ressource sein können. Hm.
Ja. Ja, aber das, was du auch gemeint hast, einfach so der Austausch, sei es jetzt mit einer Psychologin oder mit einem Coach, der super neutral ist, den, auf den ich nicht Rücksicht nehme, wie ich irgendwas sage, der mir am besten noch gute Fragen stellt, wie ich weiterkomme, finde ich auch so hilfreich. Das also ja, also neben einer Hebamme, die einen begleitet, wäre das on top noch grandios, wenn das wirklich wäre.
Ja, ist es. und ich glaube auch, wenn, ne, gerade jetzt wie bei dir, du halt im beruflichen oder durch deinen beruflichen Hintergrund schon sehr, sehr viele Werkzeuge hast, das ist toll, das ist wünschenswert. Aber ich glaube, man ist dann auch in einer Situation, wo es einfach schön ist, wenn sich jemand anders auch um einen kümmert und man nicht selber noch überlegen muss, okay, was ist jetzt alles in meiner Werkzeugkiste, ne? Und dann das vielleicht zu pragmatisch oder zu, wie soll ich sagen, ja, aus der Coach-Brille dann betrachtet, statt aus der Menti-Brille.
Ja, ja, zu sehr im Verstand ist eigentlich ja. Und dann so die Gefühle so ein bisschen unterdrückt, indem man sich alles logisch mit seinen Tools herleitet und so ist es, Punkt.
Ja, also ich glaube, es ist gerade, wenn man da, also ich glaube, es ist gut, gerade wenn man beruflich da einen Hintergrund hat, was auf der einen Seite wertvoll ist, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es eine Situation, wo es gut sein kann, trotzdem andere Hilfe noch anzunehmen, um selber einfach sein zu dürfen und sich ein bisschen begleiten und auffangen zu lassen.
Ja. Ja, man ist ja auch selber oft dann doch blind für seine eigenen Themen und Ja.
Ja, Christine, wir hatten ja Anfang, oder ich hatte es ja Anfang auch gesagt, du stehst ja, ne, durch unterschiedliche Kanäle, die du bespielst, auch sehr in der Öffentlichkeit, und du hast halt auch auf YouTube ein Video veröffentlicht, wo du von deiner Erfahrung berichtest. Und da hast du gesagt, dass dir halt auch das öffentliche Schreiben beziehungsweise Teilen geholfen hat. Und unter dem Video konnte ich viele mitfühlende Kommentare lesen. Also ich habe vielleicht nicht alle Kommentare gelesen, aber die, die ich so im Scan gelesen habe, würde ich als mitfühlend einstufen. Du hast ja auch auf Instagram viel dazu geteilt. Hast du da oder an anderer Stelle in der Öffentlichkeit irgendwie auch unsachliche Rückmeldungen bekommen oder vielleicht sogar auch verletzende? Wie hast du das so erlebt, als selbst Betroffene und gleichzeitig öffentliche Person dann damit auch in der Öffentlichkeit zu stehen, weil du dich geöffnet hast?
Also ich habe wirklich eigentlich zu diesen Themen nur nette Kommentare bekommen. Oder ich habe zum Glück die anderen vergessen. Aber ich kann mich jetzt auch nur wirklich eigentlich nur an nette bekommen, sei es YouTube oder sei es auch Instagram. Und ich teile schon viel, aber ich teile es meistens erst, wenn ich mental einen Schritt weiter bin. Das heißt, ich weiß, auch wenn da was kommen würde, es würde mich nicht belasten, weil ich das für mich so gut verarbeitet. Ich bin ja immer noch im Verarbeitungsprozess, ist man ja irgendwie ständig, aber ich bin nicht mehr, ich bin kein rohes Ei mehr. Vielleicht bin ich nackt, aber kein rohes Ei mehr sozusagen. Und ich hatte auch noch mal ein Video über die Trauer zum Hund, und da habe ich wirklich über ein Jahr gebraucht, bis ich das drehen konnte. Also ich merke schon immer, wenn ich bereit bin, solche Sachen zu teilen, und es ist einfach so schön gewesen zu sehen oder auch zu lesen, dass man einfach anderen hilft, wenn man das anspricht. Und das ist mir, glaube ich, schon ein Anliegen, über diese ganzen Themen, wie einfach traurig sein, Gefühle zeigen, Fehlgeburt, dass es einfach total normal ist, dass man irgendwie mittags beim Kaffee sitzen kann und sagen und dann einfach darüber redet, ohne dass jetzt da stundenlang Bedrückung herrscht, sondern dass man da einfach den anderen seine Aufmerksamkeit schenkt, dass man darüber reden kann, aber dass es dann auch wieder gut ist und man vielleicht auch wieder über was anderes reden kann. Deswegen kann ich sagen, das war eigentlich alles super. Was ich natürlich jetzt im Nachgang und wofür ich mich auch, bevor ich die Fehlgeburt schon hatte, immer eingesetzt habe, ist, den Menschen zu erklären, dass man aufhören soll, nach einem Kinderwunsch oder wann kommt das zweite Kind zu fragen. Also das, da hatte ich mich schon vorher eingesetzt, vielleicht war es auch schon ein Zeichen, aber jetzt nervt es mich natürlich noch mehr, weil es ist einfach die unsensibelste Frage, das geht niemandem was an, und das kannst du vielleicht jemanden fragen, den du mit einer Kreißsaal nehmen würdest. Sowas, den kannst du vielleicht fragen, so die Person, aber ansonsten, ja, das fand ich halt, also das werde ich immer gefragt. Und ja, auch, also neulich habe ich mal wieder was gelesen, habe ich auf YouTube in meiner Community ein Foto geteilt, und da hat jemand drunter geschrieben: Ah, so strahlt eine glückliche Schwangere. Und ich so, hä, wie bitte? Also jeder, der meinen YouTube-Kanal folgt, der müsste wissen, dass ich eine Fehlgeburt habe und jetzt schon echt seit langem und unerfüllten Kinderwunsch. Wie kann man sowas schreiben irgendwie so, ne? Also das ist halt einfach so, ich denke mir nur so, boah, krass, unsensibel, aber es ist immer noch was, was im Rahmen ist, wo ich halt mal kurz drüber nachdenke und nur den Kopf schüttel. Aber im Grunde kann ich, glaube ich, alle Kommentare mittlerweile sehr gut einordnen, und es gibt kaum was, was mich super verletzen würde.
Also das ist quasi aber auch so deine Strategie zum Selbstschutz, das dann zu teilen, wenn du dich stabil fühlst für das, was gegebenenfalls zurückkommt.
Aber ich brauche auch nicht viel, um mich stabil zu fühlen, glaube ich. Ich glaube, ich muss einfach die richtigen Worte finden und ein Video immer machen können, ohne alle 3 Minuten in Tränen auszubrechen. Und dann weiß ich, okay, wenn ich das schaffe, bin ich stabil genug sozusagen.
Das ist dein Feedback an dich, ja?
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, aber das ja, finde ich wirklich schön zu hören, dass da ja überwiegend Mitgefühl gezeigt wurde oder vielleicht auch Dankbarkeit, dass du es geteilt hast, ne? Wie du gerade meintest, dass manche auch geschrieben haben, dass ihnen das auch gerade hilft oder es ein bisschen leichter macht mit der eigenen Erfahrung. Ja, weil für die meisten ist, glaube ich, immer noch die Situation der Mantel des Schweigens.
Mhm.
Und ich finde auch gut, ich bin jetzt durch meine Arbeit, glaube ich, auch manchmal so in dieser Bubble, dass ich manchmal nicht so richtig einschätzen kann, also gefühlt objektiv nicht so einschätzen kann, ob sich gerade wirklich viel tut oder ob ich im Moment einfach nur viel mitkriege. Solche Themen, ne, überhaupt darüber zu sprechen, über Fehl- und Totgeburten, aber auch das Thema gestaffelter Mutterschutz, dass sich da in der Politik oder auf Gesetzesebene auch was ändern kann. Also man kann ja das Thema, oder wenn man das so hört, sieht man einfach, dass das Thema ganz, ganz viele Lebensbereiche berührt. Also es ist erstmal die Frau und Person, körperlich, emotional, die Partnerschaft, der Mann selbst als Vater, ne, falls schon Kinder da sind, die Familie, dann die Familie drumherum, die Freunde, das Thema Arbeit, je nachdem, ne, wann das leider passiert ist, ob man das schon kommuniziert hatte beim Arbeitgeber oder nicht und ob man da jetzt wieder zurückrudern muss. Also das ist für die Frauen wirklich nicht ohne. Oder was ich jetzt auch immer mitbekomme, teilweise so die Kommunikation mit den Krankenkassen ist auch nicht so easy. Ja, und wenn es in der Frühschwangerschaft passiert ist, gibt es halt in Deutschland derzeit noch keinen Mutterschutz oder kein Anrecht auf Mutterschutz. Und dann, dass Frauen teilweise mit ihrem Arzt diskutieren müssen, ob er sie krank schreibt für eine Woche, zwei Wochen oder einen längeren Zeitraum, wenn das einfach der Bedarf ist. Und wenn man das dann mal so alles so überdenkt, was da dann doch alles dranhängt und das auch alles organisatorische Dinge sind, um die sich die Frau dann auch selber kümmern muss, weil aus Datenschutzgründen das ihr leider keiner abnehmen kann. Also ich habe das im letzten Jahr versucht für eine Freundin. Ich gesagt, komm, ich kümmere mich, also die, mit meiner Freundin war das so, die wurde auch gut aufgeklärt und wusste jetzt auch von mir durch meine Arbeit schon ganz gut Bescheid und hatte sich dann dafür entschieden, dass für sie eine Curettage, also eine Ausschabung, der richtige Weg ist. Und dann habe ich gesagt, komm, dann telefoniere ich jetzt die Kliniken ab, mach dir da einen Termin, dass du das nicht machen musst. Aber es war nicht möglich. Also hätte ich ehrlicherweise auch vorher selbst drauf kommen können, aber ich war so im Kümmermodus, dass ich ihr was abnehmen wollte, dass ich da nicht weiter drüber nachgedacht habe. Aber die haben mir natürlich ganz, ganz viele Fragen gestellt, die ich so auch gar nicht beantworten konnte. Und wo sie dann auch irgendwann gesagt haben, naja, aber wenn sie halt auch nicht die Person selbst sind, wird es jetzt ja auch schwierig, dass wir da mit ihnen was ausmachen können. Und ja, und dann musste ich ihr das leider zurückmelden. Ne? Habe ich gesagt, du, also dann muss ich doch mich irgendwie anders einbringen. Also möchte ich gerne, aber dann vielleicht doch eher mit, ich gehe für dich einkaufen, bring dir was zu essen vorbei. Aber bei den organisatorischen Dingen, wo irgendwie, ich sage jetzt mal so, Behörden mit eingeschlossen sind, kann man leider wenig unterstützen. Das ist, ja, ist auf der einen Seite im Sinne von Datenschutz was Gutes, aber auf der anderen Seite von Unterstützung leisten, um so Papierkram und so abzunehmen, ist es leider blöd, tatsächlich. Ja.
Ja, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja, also da ich selbstständig bin, fällt mir alles flach. Aber ich hätte mir auch auf jeden Fall nicht vorstellen können, irgendwie eine Woche nach der Fehlgeburt zu arbeiten, weil also das ist ja, also ja, obwohl es ja bei jedem anders, wie es abläuft, aber das ist ja wirklich so intensiv und alles, dass man sich danach auch wirklich erstmal schwach fühlt.
Ja, also dass man sich körperlich erholen kann, ne, aber auch emotional also man wird nicht in einer Woche den Trauerprozess durchleben und abschließen, aber dass man überhaupt erstmal Zeit hat zu realisieren, was ist eigentlich gerade passiert. Und wie du auch meintest, ne, dass bei dir die Traurigkeit ja auch kam, dass sich eine Erwartung nicht erfüllt hat und du dann aber irgendwann an einem Punkt warst zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt und gestalte die Zukunft, die ich eigentlich mit dem zweiten Kind an der Hand gesehen habe, jetzt neu, ne? Du hast vorhin gesagt, Sommer 22 hattest du ja eigentlich das Bild im Kopf, mit einem Kinderwagen unterwegs zu sein, und das dann zu akzeptieren, dass das zu diesem Zeitpunkt dann nicht der Fall sein wird, und dann diese Zeit anders zu gestalten und irgendwann auch wieder genießen zu können, mhm, und sich vielleicht auch darauf freuen zu können, was an anderer Stelle dann dafür kommen darf. Das braucht halt ein bisschen, ne? Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass man nach einer kleinen oder stillen Geburt da auch erstmal Zeit hat, klarzukommen. Also anders kann ich es tatsächlich nicht ausdrücken.
Ja, ja. Und ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, das geht ja alles weiter. Meistens möchte man ja trotzdem ein Kind bekommen und dann geht ja dieses ganze Prozedere und dieses innere Gedankenkarussell, das geht ja weiter und weiter und ja, das ist viel, was da irgendwie dann noch hinten dran kommt, was keiner so von außen sieht.
Das ist tatsächlich nochmal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge.
Oh ja.
ganz wichtiger Punkt, absolut. Also für die ich bis jetzt kennengelernt habe, hat sich der Kinderwunsch durch diese Erfahrung halt verstärkt. Ja, und dann ist halt die Frage, ne? Klappt es? Dauert es? Brauchst vielleicht auch eine Kinderwunschklinik zur Unterstützung? Also der Weg zur Schwangerschaft ist auch nicht für jedes Paar so selbstverständlich. Und deswegen, ich kann das auch noch unterschreiben, was du vorhin meintest. Die Frage nach dem Kinderwunsch oder grundsätzlich oder wenn Kinder da sind, nach einem weiteren Kind, ne? Das sind wirklich so die intimsten Fragen, die man stellen kann, oder mit die intimsten Fragen, die man stellen kann. Und ich finde, das ist, also wenn ich so an ein bisschen meine Vergangenheit zurückdenke, ist das so eine Küchen-Smalltalk-Frage am Arbeitsplatz, was gar nicht geht. Also ich hatte das früher auch nicht so auf dem Schirm, aber also ich bin jetzt Mitte 30 und spätestens seit meinem 30. Geburtstag, ich weiß nicht, ob es anderen Frauen auch so geht, aber gefühlt hat die Gesellschaft dann so einen Hebel umgelegt und jetzt bist du 30 und jetzt fragen wir dich ständig, wann du ein Kind bekommst. Mhm. So, ne, wo ich auch sage, ja, die Frage mache ich mit mir aus. Mhm. Ich gebe dir Bescheid, wenn es soweit ist. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die einfach nicht so beiläufig gestellt werden sollte, weil man auch einfach nicht weiß, was man da vielleicht auslöst, ne? Also vielleicht fragt man oder stellt man einer Person diese Frage, die vielleicht gerade eine Fehlgeburt hatte. Mhm. Oder ein Jahr zuvor eine stille Geburt. Oder das Paar versucht es schon länger und es klappt nicht. Oder es fehlt der passende Gegenpart dazu. Auch das gibt es. Und ja, also es ist auf jeden Fall, ich kriege auch inzwischen richtig unangenehme Gefühle, wenn ich das wieder höre, wenn jemand so eine Frage stellt. Also mich fragt keiner mehr danach. Ich habe mich da, glaube ich, klar zu geäußert, wie unangemessen ich das finde, zumindest so mein engster Kreis, ne, auch so Eltern und Oma, Opa. Die habe ich natürlich ganz so lieb und denen nehme ich das nicht ganz so übel, wenn sie mal fragen, aber ich finde es schon wichtig, da auch Grenzen zu setzen und es mal zu kommunizieren, was das in einem auslöst, wenn man ständig mit dieser Frage konfrontiert wird. Es ist einfach nicht nett und vor allem nicht hilfreich.
Ja, und ich glaube, es braucht mehr Frauen, die dann auch vielleicht auch ein bisschen pumping werden oder da mal ein bisschen aufklären, als dann so nett, weißt du nicht. Oft will man ja auch nicht unangenehm auffallen, aber ich bin mittlerweile auch schon so, dass ich da auch eher ein bisschen pumpiger antworte, weil ich denke mir, irgendwann muss es doch auch mal der letzte Begriff haben, dass das absolut eine Frage ist, die nicht geht.
Absolut. Ja, aber ne, wie gesagt, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm. Zum heutigen Thema, Christine, gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, aus deiner eigenen Erfahrung, noch ein Impuls, ein Tipp, ein gutes Wort?
Ich glaube einfach, hatte ich zwar schon mal gesagt, aber jetzt nochmal so als letztes vielleicht Schlusswort, dass man wirklich halt sich erlauben kann, einfach mal eine Zeit lang verletzlich zu sein, traurig zu sein, die Gefühle zuzulassen, die Gefühle anzugucken, nicht gleich wieder funktionieren zu wollen und sich da einfach mal wirklich Zeit geben und auch wenn man wieder auf die Arbeit geht, sich trotzdem Zeit einräumen und so viel man halt braucht und sich da auch nicht von irgendjemandem einreden lassen, so jetzt aber nach 3 Wochen, da muss dir jetzt wieder aber gut gehen, sondern dass man das für sich bestimmt, wie viel Zeit und wie lange man mit den Gefühlen verbringen möchte. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, dann danke ich dir, Christina, für deine Offenheit. Danke fürs Teilen.
Ja, danke, dass ich das Thema wieder ein bisschen hoffentlich enttabuisieren konnte, auch mit deinem Podcast. Das ist wirklich mir auch eine Herzensangelegenheit.
Dankeschön.
Tschüss.
Mach's gut. Das war eine neue Folge von Plötzlich Sternmama, dein Podcast rund um die kleine und stille Geburt in unserer Gesellschaft. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden und wichtigen Themen. Wenn du in diesem Moment, wo du zuhörst, selbst plötzlich Sternmama bist, möchte ich dich ermutigen, den Kontakt zu mir aufzunehmen. Du bist nicht allein und ich gehe mit dir deinen Weg gern ein Stück gemeinsam. Auf meiner Website findest du all meine Yogakurse und auch Retreats vor und nach der Geburt. Ich begleite dich mit Postnatal-Yoga nach einer kleinen oder stillen Geburt und mit Pränatal-Yoga in deiner Folgeschwangerschaft. Außerdem ist es mir wichtig, dass du die Möglichkeit hast, dich mit anderen Frauen in deiner Situation auszutauschen. Wenn du heute aus Interesse zuhörst und eine Frau in deinem sozialen Umfeld kennst, die Sternmama ist, möchte ich dich einladen, diesen Podcast mit dir zu teilen, sodass sie vielleicht die Unterstützung findet, die sie jetzt gerade braucht. Weitere Infos unter www.sternmamas.de und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.